Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Harut Estevao. Der Artist, Autor und ehemalige Lehrer entführt uns in eine Welt von der Genialität von Franz Kafka und natürlich dem Herzschmerz vom Tod von Akira Toriyama. Harut ist bekannt mit über 250.000 Followern auf TikTok, dass er sehr interessante Kunst- und Anime-Reviews macht. Mittlerweile ist er auch beim ZDF und wir hatten einen sehr, sehr interessanten Talk. Viel Spaß in dieser Folge.
Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Konkurrenzlosen Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar Harut. Hi Harut.
Hey Elvis.
Wie geht's dir?
Ja, blendend, ne?
Das freut mich. Vielen Dank, dass du den weiten Weg aufgenommen hast zu uns ins Office. Wie gefällt's dir?
Ja, hammergeil. Vielversprechend und intelligent eingerichtet, würde ich sagen.
Wenn du sagst, dass was intelligent eingerichtet ist, dann appreciate ich das. Aber zu deiner Intelligenz kommen wir gleich noch. Harut ist ein sehr, sehr interessanter Gast. Ich habe schon gerade im Intro vorher gesagt, ich kann dich gar nicht so richtig zuordnen, aber ich hoffe, nach dem Podcast können wir das. Harut, wir starten immer mit unserer Standardfrage und ich würde mir wünschen, dass du sie gleich schnell beantwortest. Und zwar, was macht dich konkurrenzlos?
Ich bin der beste Künstler Deutschlands und keiner kennt sich mit Kunst aus wie ich.
Okay, das ist ein sehr, sehr krasses Statement, was ich auch mag. Wie kommt's? Also, warum diese Behauptung?
Weißt du, die meisten Künstler können immer nur eine Sache gut. Ich kann viele Sachen gut. Ich bin in verschiedenen Disziplinen unschlagbar. Also komme mit Literatur. Ich habe mehr Bücher gelesen als die meisten anderen Künstler. Und ich konsumiere diese Literatur nicht so blind, sondern ich verarbeite das in meinen Bildern und mache daraus noch viel, viel mehr. Und Bücher sind genauso wichtig wie Malerei für mich und noch wichtiger als Mangas fast.
Wahnsinn. Wann hat denn diese Liebe zur Kunst angefangen?
Kunst schon immer. Ich habe mit 8 angefangen, auch mit Dragon Ball. Ich habe Stift und Papier genommen und habe versucht, diese Anime-Figuren im Bildschirm einzufangen. Und so fing das an. Die lange Reise.
Fangen wir mal ein bisschen noch früher an. Was für Wurzeln hast du und bist du hier in Deutschland geboren?
Nein, ich bin in Armenien geboren und ich bin mit 3 Jahren her nach Deutschland gekommen. Wir wollten eigentlich einen Urlaub machen mit der Familie. Aber meinem Vater hat das hier so gut gefallen, dass wir länger geblieben sind.
Wahnsinn. Und dann direkt Hamburger Ecke oder wart ihr vorher woanders?
Ja, wir waren in Neumünster waren wir zuerst und dann in Hamburg, ja.
Wahnsinn. Und dann dort ganz normal, also in Hamburg schon zur Grundschule gegangen oder erst in Neumünster?
Ja, wir wohnen in einem Randgebiet von Hamburg jetzt, in Geestacht. Und dort bin ich zur Schule gegangen und Abitur und alles habe ich dort gemacht.
Bist du immer noch, also wohnst du immer noch dort? Oder?
Ich lebe immer noch dort und je älter ich werde, desto mehr weiß ich das zu schätzen, diese Echt? Ruhe dort.
Was ist denn so besonders an Geestacht?
Eigentlich nichts, aber man hat schöne Spaziergängerwege, man hat die Elbe und man hat einfach Ruhe. Ich wohne da direkt am Wald und morgens, wenn ich aufstehe von meinem Balkon, ich sehe da den kompletten Wald und das ist so mein Frieden.
Wahnsinn. Und als du dann sozusagen in der Schulzeit warst und mit 8 Jahren die Liebe zu Kunst entdeckt hast, wann kam das mit dem Lesen?
Lesen kam sehr, sehr spät, also sehr, sehr spät, erst mit 20.
Oh, wow.
Nicht mit 20, ich würde sagen 18, 19. Ich habe bis ich 18, 19 war, kein einziges Buch in meinem Leben angefasst.
Auch nicht in der Schule?
Auch nicht in der Schule. Ich weiß nicht, wie ich es über die Runden geschafft habe, aber irgendwann wollte ich einen Manga zeichnen. Ich habe angefangen zu zeichnen und mir ist aufgefallen, dass ich meine Ideen in Buchform besser ausdrücken kann als auf Papier. Das heißt, ich brauchte die Zeichnungen gar nicht, um meine Ideen auszudrücken.
Also Ideen heißt deine Stories, oder?
Richtig. Mir ist aufgefallen, dass ich eher Stories als Mangas machen möchte. Und dann bin ich zu meinem Deutschlehrer gegangen. Zu dem habe ich bis heute noch Kontakt übrigens. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte Schriftsteller werden. Habe ich einfach so random zu dem gesagt. Und so ein geiler Typ. Er hat komplett auf diese Schulbücher geschissen. Er hat mir die Good Stuff gegeben, weißt du? Ja. Die guten Schriftsteller hat er mir an die Hand gedrückt und hat mich nie wieder losgelassen.
Was war das?
Er hat mir Bukowski und Hemingway gegeben. Und ich hatte einen anderen Kollegen, der hieß Ali. Und der sieht halt aus wie der Oberkanacke hoch 10. Kein Schwein denkt, dass er überhaupt ein Buch anfasst. Aber der war so belesen.
Wow.
Der hat die ganzen russischen Schriftsteller gelesen, er hat die Griechen gelesen, Antike bis Moderne, er kannte alles. Und das Lustige war, mein Deutschlehrer wollte den mal so richtig fertig machen vor der ganzen Klasse. Er wollte ihn so blamieren. Wir haben gerade Abitur angefangen. Und er sagt so, ja, Ali, kennst du dich auch mit Goethe und so aus? Hm. Und Ali ballert da solche Namen raus.
Echt?
Ey, der Deutschlehrer hat diesen Namen noch nie von einem Menschen in diesem Alter gehört. Und am Ende weiß Ali vielleicht das ein oder andere, was unser Deutschlehrer nicht weiß.
Geil. Magst du auch Franz Kafka?
Alter, Kafka ist unvergleichlich.
Weißt du seine Beziehung zur Elbe?
Zur Elbe? Mhm. Nicht zur Elbe, nein. Er hat doch in Tschechien gelebt. Mhm. Aber was hat er mit der Elbe zu tun?
Er hat ein Buch geschrieben, da geht es auch um die Elbe. Mir fällt der Name nicht ein von dem Buch. Aber er hat, ich glaube, die Elbe seiner Mutter gewidmet.
Okay.
Genau, der hat die Elbe seiner Mutter gewidmet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Elbe war und nicht die Donau. Weil die fließt ja durch Tschechien, ne, kommt ja da aus, also fängt ja da hinten an im Schwarzen Meer. Und er hat sich mit seiner Mutter verglichen, weil ich glaube, dass der Protagonist in der Geschichte sich, glaube ich, sogar in die Elbe stürzt und ertrinkt. Mhm. So, und ich glaube, das war wieder so ein Ausdruck von, du weißt ja, diese Leute waren ja anders unterwegs. Hat er nicht sogar Albert Einstein gekannt?
Das weiß ich nicht.
Doch, doch, ich glaube, die haben sich mal getroffen in Prag.
Ja, kann sein.
Ja. Aber die haben ja eh alle miteinander gechillt damals, ja. Ne, diese Generation.
Also die haben auf jeden Fall zur selben Zeit gelebt.
Ja, ich glaube, es gab mal so eine Zusammenkunft. Ja, aber mega interessant. Und wie ging dann der Weg weiter? Also, das heißt, du hast dann Abi gemacht und danach studiert?
Ja, ich habe erlernt, angefangen zu studieren. Mhm. Ich habe es ein paar Jahre gemacht und dann abgebrochen. Und aber trotzdem in der Schule gearbeitet als Kursleiter. Ich habe Kunst und Englisch unterrichtet.
Welche Schulform?
An zwei Gesamtschulen habe ich unterrichtet. Mhm. Und ich habe den Kindern Manga-Zeichnen beigebracht.
Echt? Ja. Cool. Ja. Du warst bestimmt der beliebteste Lehrer dort, oder?
Ich will mich nicht selber loben, aber mit großem Abstand so.
Ja.
Weil die meisten Lehrer sind so spießig und ganz weit weg von der Realität der Kinder.
Hm.
Und ich habe da so einen ganz anderen Draht zu denen gefunden.
Ja, ja, ich hätte dich auch gerne als Lehrer gehabt. Heute war ich mit meinem Sohn beim Gymnasium. Mhm. Und da war da die Aula und es ist hier in Oldenburg ein, jetzt kann ich nicht zu viel spoilern, weil auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht zu viel sagen, sonst wissen die auch genau, wen ich meine. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Gebäude und da war eine Aula und ich wollte meinem Sohn die Aula zeigen. Und da war gerade eine Aufführung. Und immer bei diesem Tag der offenen Türen machen die immer so die Bläserklassen, spielen da irgendwelche Instrumente. Finde ich auch toll. Ich wollte ihm aber diese Aula zeigen. Und dann wollte ich die Tür aufmachen und jemand hat festgehalten. Und dann habe ich die Tür natürlich ein bisschen doller aufgerissen. Und dann stand da so ein Lehrer und meinte, die Aufführung hat schon angefangen. Und dann meinte ich so, hey, ich will meinem Sohn eigentlich nur das Ding zeigen. So, mhm. Ne, aber diese, weißt du, in dieser Kleingeistige. Dann wollte er es aber aufmachen, aber ich habe es dann einfach zugedrückt, weil er auch keinen Bock mehr hatte. Und dann meinte mein Sohn, mein Sohn ist sehr empathisch, da meinte er, ist alles okay und so. Und ich wollte ihm gerade sagen, was ich denke, aber ich will ihn nicht zu sehr brainwashen mit meinen Gedanken. Aber ich wollte ihm einfach sagen, Sohn, wenn du deinen Traum verfehlst, dann wirst du Lehrer.
100 Pro, ja.
So, und ich hatte immer so mein Leben, ich war auch in der Gesamtschule. Ich finde das Konzept mega genial an der Gesamtschule, weil ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler, bis ich dann auch Lesen entdeckt habe, so in der 7., 8. Klasse, auch wegen meinem Religionslehrer, weil mein Lieblingsfach immer Religion war. Ich habe auch damals, also ich bin muslimischen Glaubens, aber habe super viel Bibel gelesen, weil ich da super, also ich bin total offen für. Und der hat mir es halt damals beigebracht und wir hatten aber einen anderen Chemielehrer, der hat mir das Leben zur Hölle gemacht, der hat jedes Mal erzählt, was für ein krasser Chemiker ist, dass seine Tochter Chemie studiert. Da habe ich mir überlegt, ah okay, du hast es dann verkackt als Chemiker, dann hast du gedacht, okay, wäre ich noch Lehrer. Und ich habe nichts gegen Lehrer, weil sie prägen uns ja am meisten, weil wir alle haben ja diesen einen Lehrer, der uns so viel gegeben hat, aber leider haben wir 9 von 10, die uns echt einen Dachschaden gegeben haben.
Safe, ne? Ja. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, ich hatte so beschissene Lehrer auf der Realschule. Im Abitur war das dann besser. Ich hatte in der Realschule eine Lehrerin, sie war meine Kunstlehrerin und sie mochte mich nicht und sie mochte auch meine Zeichnungen nicht. Ich habe irgendwann ein Bild gezeichnet, ich war 15, 16 und es war so ein Bild, das allen Erstaunen versetzt hat.
Mhm.
Wenn ich auch heute darauf zurückgucke, dann denke ich mir, wie habe ich das auf die Reihe bekommen?
Mhm.
Aber sie hat da genau die Fehler rausgesucht und mir dann gesagt, Harut, das und das und das, das musst du ändern und das sieht scheiße aus und sie hat keine konstruktive Kritik gegeben.
Mhm.
Das hing dann damals in der Schule ausgestellt und ich habe gemerkt, dass nicht alle Lehrer, aber viele sind so engstirnig bei solchen Sachen. Anstatt uns zu motivieren, die hat auch immer gesagt, Harut, such dir eine Ausbildung, du schaffst eh kein Abi und so. Aber dann im Abi hatte ich dann coole Lehrer, da habe ich dann meinen Deutschlehrer da getroffen, der mich unterstützt hat, der gesagt hat, Harut, probier mal das und das zu lesen, der hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Mhm.
Und ja.
Aber schön, ne, wenn man auf leidenschaftliche Menschen trifft. Mir fällt gerade ein, ich habe mal für einen großen Beauty-Konzern gearbeitet und die hatten, ich war dann später Führungskraft, hatte so 10 Mitarbeiter, die waren alle doppelt so alt wie ich und wir hatten, kennst du das Unternehmen Gallup?
Nein.
Es gibt ja die Gallup-Umfragen, smarte Idee, die haben einfach gesagt, hey, wir machen Mitarbeiterumfragen, machen es weltweit. Das heißt, die verkaufen ihre Umfragesysteme. Und da gab es nur 2 Benotungen, das war total interessant. Bist du ein zufriedener Mitarbeiter oder ein emotionaler Mitarbeiter? Und das hat mich super geprägt, weil ich das Konstrukt interessant fand, weil zufrieden klingt ja erstmal gut, aber ein zufriedener Mitarbeiter ist ja schon derjenige, der sein Gehalt pünktlich bekommt. Und ein emotionaler Mitarbeiter ist jemand, der emotional gebunden ist. Der würde auch für dich arbeiten, wenn er kein Gehalt bekommt.
Ah, okay.
Verstehst du? Und das Konstrukt finde ich so interessant, deswegen auch dieser Lehrer. Ich versuche immer mit Menschen zu arbeiten, die das, was sie machen, leidenschaftlich machen.
Ja.
Und nochmal zurück zu meinem Sohn. Also ich liebe meinen Sohn, weil
Er ist bestimmt dein ganzer Stolz.
Ja, und ich kommuniziere auch viel mit mir selber. So. Also durch ihn kommuniziere ich auch viel mit mir selber. Und heute war ja irgendwie Oldenburg Putz, so eine Aktion. Und dann waren auch so Leute. Und dann, ich liebe ihn einfach. Also ich habe ja 2 Söhne. Und total interessant, der Große, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon 3 IQ-Tests mit dem gemacht und so weiter und so fort. Also der ist echt ein Brain. Und der hat auch schon mit 1 Jahr, hat er schon gesprochen. Und immer, wenn ich das Leuten erzähle, glaube ich das selber nicht und gucke ich diese Videos an von 2015, er ist 14 geboren, er kann einfach reden. So, während der zweite normales kindlichen Prozess hat, also der ist jetzt in der Erstklasse, der redet immer noch süß und dem fällt Lesen schwer und der andere so bam, bam, bam. Das ist total interessant. Und ich habe immer zu dem Großen gesagt, als er noch ein Baby war, er hat sich nie wie ein Sohn angefühlt, sondern immer wie ein Verwandter aus Amerika, der irgendwie so Insolvenz gegangen ist und untergetaucht ist bei uns. So, weil er zu weit war. Also das, was er gesagt hat, hat nicht zu seiner Optik gepasst. Also total interessant. Und auf jeden Fall, das ist nur kein Intro, warum die Gespräche mit ihm so Spaß machen. Mit dem anderen rede ich dann so über, keine Ahnung, über Pepper Woods und so weiter und mit dem anderen über das ganze Leben. Und er hat halt zu mir halt gesagt, ey, guck mal, die machen da Oldenburg Putz. Da war gerade so ein Typ am Müll aufsammeln. Er meinte, das bringt doch eh nichts.
Mhm.
Ich so, warum? Er meinte, ja, wir haben das auch gemacht mit der Schule. Und dann ich bin am nächsten Tag da wieder langgelaufen und da war wieder Müll. Ich so, ja, aber weißt du, warum es was bringt? Er so, warum? Du sollst lernen, dass du kein Müll mehr wirfst. Da meinte er, wie meinst du das? Ich so, deswegen wirst du auch eines Tages Toiletten putzen. Also ich werde niemals Toiletten putzen. Ich so, du kannst dir die Freiheit erkaufen, indem du mir drohst, dass deine Einsernoten schlechter werden. Wenn ich dir sage, du musst Toiletten putzen als Nebenjob und du bist ein Einserkandidat und sagst, Papa, ich könnte danach auf 2 fallen, dann hast du mich. Ich habe mir sogar erklärt, wie er mich bekommt. Und er meinte aber, warum? Weil ich habe nämlich letztens gehört, wie er mit seinem kleinen Bruder geredet hat, wie in der Schule die Toiletten vollgepinkelt haben. Alter. Du weißt ja, Kinder so, ne, haha, fand die total witzig. Und ich weiß, er wird das nie wieder machen, wenn er sie einmal sauber gemacht hat. Und deswegen wollte ich ihm erklären, du räumst Oldenburg nicht auf, damit es danach sauber ist, sondern damit du nie wieder Müll wegwirfst.
Mhm.
Verstehst du?
Ja, Mann.
Ich habe versucht, diese Philosophie dahinter zu erklären.
Das ist halt die vernünftige Art, was beizubringen, ne?
Ja.
Nicht gut.
Okay, das heißt, dann hast du das gemacht und ich weiß, dass du es heute ja nicht mehr machst, aber wann kam der Ausstieg, wo du gesagt hast, du machst nicht mehr, bist dann kein Lehrer mehr oder kein Kursleiter?
Das kam tatsächlich, als ich ein Angebot von der Flow Media Company bekommen habe.
So wie der Ontan.
Richtig, ja. Genau. Ontan hatte mich da auch empfohlen. Die hatten ihn gefragt, die haben ihn zuerst gefunden.
Mhm.
Und
aber du und Ontan kanntet euch vorher schon?
Ganz grob. Er hat damals... wir hatten Kontakt bekommen, weil er mein Zeichenbuch reviewed hat.
Ach cool.
Er hat so ein geiles Review abgegeben und wir haben dann manchmal Nachrichten gewechselt, aber intensiver Kontakt kam erst, nachdem wir für das ZDF, also das wird ein ZDF-Projekt, als wir danach dafür gearbeitet haben, kam der Kontakt intensiver. Und man hatte ihn gefragt, nenn deine Top 10 Zeichner. Er hat mich auf die 1 gesetzt.
Cool.
Und dann haben die mich angefragt.
Mega. Und was solltest du dann zeichnen dort?
Ich musste erstmal einen Charakter zeichnen, also ein Maskottchen sozusagen, aber das ist erst, also sozusagen die Kirsche obendrauf. Die haben uns auch für unser Anime- und Manga-Wissen und sowas engagiert.
Mhm.
Und ich zeichne da auch Zeichenspiele. Du hast das vielleicht gesehen, als wir die Aufnahmen gemacht haben für die Fernsehshow. Ich zeichne Charakter in schneller Zeitraffer und die Leute müssen erraten, was das ist.
Cool.
Und,
richtig geil.
Ja, sowas.
Und das heißt, wo das Angebot kam, warst du mutig genug und du wusstest, dass es jetzt, du hast es gespürt oder wie war's?
Ich hatte schon mit der Schule abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, die Decke ist schon erreicht, ich mache hier keine neuen Erfahrungen mehr. Und du hattest das vorhin schon erwähnt, dass du selber, also als du mit Ontan gesprochen hattest, hattest du gemerkt, wenn die anderen wachsen und du nicht mehr, dann ist der Zeitpunkt gekommen, irgendwas Neues zu machen. Mhm. Und ich habe in der Schule gemerkt, ich teile mein Wissen mit den Schülern, ich selber wachse aber nicht mehr. Mhm. Und da dachte ich, es wird Zeit für einen Cut. Und genau zu dem Zeitpunkt kam das Angebot und ich habe schon die Schule hinten angeschoben, als ich gemerkt habe, dass da überhaupt im Entferntesten eine Chance sein könnte. Weil am Anfang waren wir nur für so einen Workshop da, haben die nur beraten sozusagen. Mhm. Und ich hatte da gar nicht die Hoffnung, dass was draus werden könnte, aber ich habe trotzdem gesagt, ich will das schon nicht mehr machen.
Aber war es ein fließender Übergang? Das heißt, du hast dann, wo du das safe hast, dann gekündigt, also du warst jetzt nicht irgendwie...
Ja, ja.
Du hast, ich habe dich da sogar letztens, ich war mit meiner Frau unterwegs, ich habe dich sogar zitiert, weil du hast mir, wo wir uns mal, also bei diesen Aufnahmen, bei der Sendung für den ZDF, was ja bei dem Kika, also ZDF produziert das, glaube ich, genau. Ne? Kika wird jetzt ausgestrahlt, ist eine Anime-Sendung, hatten wir uns ja im Hotel getroffen und dann haben wir beide kurz geredet und dann hast du es ja erzählt mit dem Lehrer und ich fand es super spannend, weil ich es immer cool finde, wenn coole Menschen Lehrer sind und so. Ich finde ja diesen Beruf trotzdem wichtig, ist ja mit den prägendsten Menschen von Kindern und ich finde, wenn wir alle mehr in Kinder investieren würden, hätten wir auch bessere Gesellschaften, aber es ist ein anderes Thema. Da hast du gesagt, nicht der beste Lehrer verdient das meiste, sondern alle verdienen gleich.
Richtig, ja.
Und das hat mich voll geprägt, also kannst du das nochmal beschreiben für die Zuhörer?
Ja, also selbst wenn du der beste Lehrer von allen bist und ich war der Leute, ich will wirklich nicht angeben und so eine Scheiße, aber ich habe den Kindern wirklich was beigebracht. Und ich habe dafür gesorgt, wenn ich gemerkt habe, dass die Schwächen hatten, dass ich genau dort ein bisschen was ausgelotet habe und ich habe halt einen emotionalen Draht zu denen bekommen. Wir hatten mal eine Schülerin, die wurde halt sexuell belästigt und sowas von einem anderen Schüler. Und sie ist nicht zu ihrem Klassenlehrer gegangen, sie ist zu mir gekommen, weil sie mir vertraut hat. Und ich habe ihr Ratschläge gegeben, wie sie das verarbeiten kann. Und selbst wenn ich der Beste, wenn ich Cristiano Ronaldo-Level-Lehrer werde, ich verdiene nicht so viel wie ein Kreisligaspieler. Und da hatte man gar keine Motivation zu wachsen. Ich habe das gemacht, weil ich ein Mensch mit Herz bin. Aber ich hätte mir gewünscht, dass diese Herzlichkeit ein bisschen honoriert wird, ein bisschen auch finanziell honoriert wird. Von den Seiten der Kinder habe ich die größte Liebe überhaupt bekommen. Also manche schicken mir heute noch Nachrichten und sagen, Herr Rotunian, Sie waren so freundlich zu mir, Sie haben mir da geholfen, Sie haben mir dieses Buch empfohlen, Sie haben das und das für mich gemacht und man bekommt unschätzbare Dankbarkeit. Das ist das.
Voll schön. Voll schön. Anhand dessen habe ich mir auch ein Modell für Lehrer überlegt, in einer Welt, wo ich dann meine eigenen Schulsysteme habe. ich hab ja dann weitergedacht, ich habe überlegt, wie hätte man einen Harald halten können und ich würde ein System machen, ich liebe ja Provision, ich erkläre es ja auch gleich warum, weil ich in Amerika da meine krassen Erfahrungen gemacht habe, was Provisionen ausmachen. Und zwar würde ich allen ein Grundgehalt zahlen, das würde ich schon gleich machen, aber der Notenschnitt bestimmt deinen Bonus deiner Schüler.
Das ergibt völlig Sinn. Also warum soll man nicht nach den Ergebnissen beurteilt werden und nicht nach einem Standard bezahlt werden?
Weißt du? Genau.
Deswegen macht das schon Sinn.
Zu den Provisionsmodellen, da hatte ich sogar am... Bei mir passiert ja viel in der Woche. Ich war am Donnerstag war ich in Köln, habe wieder mein Sales-Coaching gemacht mit jungen Leuten, also meistens ja auch Migranten und so weiter. Ich weiß, welche Sprache ich mit denen sprechen muss, weil das war so cool. Ich mache es auch jedes Mal anders. Ich fahre Auto und dann überlege ich mir, ey, irgendwie fühle ich das und dann fahre ich rechts ran, ändere die Präsi und so, ne? Und ich habe die Präsentation so angefangen, es gibt ein richtig cooles Bild von mir, da sehe ich sehr mysteriös aus mit so einem geilen Anzug und so weiter und habe mich an die Wand geworfen und meinte, guck mal, der wird euch gleich unterrichten. Und haben mich alle angeguckt, ich weiß ja, warum die mich angeguckt haben. Ich so, guck mal, der Typ ist echt krass, ne? Guck mal, wie gut der aussieht und so. Und da habe ich ihnen erklärt, was Seele, Geist und physischer Körper ist. Ich habe halt erklärt, Geist ist dein Bewusstsein, dein Gehirn ist nur ein Organ, was denkt. Dein physischer Körper ist das Produkt, aber deine Seele bestimmt. Und deine Seele kann auch dein Gehirn stoppen, gerade wenn er in Depression verfällt. Und meine Seele hat meinem Geist gesagt, er soll diese Person formen. Aber diese Person ist nichts wert ohne Ergebnisse. Weil diese Person kann nur so gucken, weil sie eine Legende ist und jeden Sales-Wettbewerb gewonnen hat. So. Und dann waren die erstmal baff, ne? So, und ich habe gesagt, und der guckt die ganze Zeit auf euch. Ich bin heute nur der Coach, aber das ist der Sales-Director und so weiter und so fort.
Du hast die übergeordnete Macht hergestellt
sozusagen. Genau, so, aber fundiert, weil im Sales, deswegen mag ich Sales, sind halt das Zahlen. Es gibt keine Fakereien, du siehst ja die Ergebnisse so, ne? Und ich habe halt gesagt, ich habe denen versucht, ihm zu erklären, das ist so ein bisschen von Oda abgeleitet, die Medaille hat zwei Seiten, deswegen mag ich ja One Piece als das Werk, weil du siehst einen Charakter, irgendeinen Bösewicht, den magst du nicht und dann kommt dieser Flashback und auf einmal, du leidest mit ihm und du findest es trotzdem nicht okay, aber du verstehst die Hintergründe und dann so, das ist total spannend. Und ich habe mir halt erklärt, dass die Medaille immer zwei Seiten hat und wir entscheiden ja, welche Seite wir flippen oder auf was wir uns einschießen. Und ich habe mich immer darüber aufgeregt, warum in Deutschland der Service nicht so gut ist. Ich habe es nie verstanden. Ich habe es immer den Deutschen angekreidet von der Kultur, aber es liegt nicht daran, weil ich habe in Amerika gemerkt, wie überfreundlich die sind, bis ich verstanden habe, dass die meisten von denen full auf Provision arbeiten. Das heißt, eine Friseurin in Amerika muss einen Stuhl bezahlen und sie muss dafür sorgen, dass diese Kunden wiederkommen. In Deutschland, wenn du jetzt einen Kunden vergraulst, du kriegst dein Gehalt. Das heißt, was eigentlich als gute Idee gedacht war, als Sozialstaat hat dafür gesorgt, dass die Leute gar nicht mehr engagiert sind, freundlich zu sein. Ja. So, in Amerika sind sie es. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ah, oh, das ist aber fake. Mir ist es egal, ob es fake ist oder nicht, ich werde gut behandelt. Dann habe ich noch etwas gelernt, weil das habe ich vorhin ja auch Chris noch an der Kaffeemaschine gesagt, Gewinner suchen immer die Schuld bei sich selbst. Das heißt, ich überlege bei allen Sachen mal, was kann ich machen? Und ich habe ja auch erzählt, dass ich ja so Ausbildung genossen habe. Das waren sehr, sehr krasse Ausbildungen. Wir waren auf einer Ranch, wir wurden noch immer eingesperrt und wir, also Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und wir wurden eingesperrt wegen Suizidgefahr, weil wir immer Coaching gemacht haben auf uns selber. Das heißt, wir haben Hypnose-Sessions gemacht und so weiter. Wir sind richtig in die Traumata-Behandlung gegangen und sie war halt verpflichtet, dass jemand halt keinen Suizid ausübt. Das mussten wir auch alles vorher unterschreiben, ne? Also da sind krasse Sachen passiert. Da wurden auch wirklich Sessions gemacht mit Walking Belief Change und Unterbewusstseinsarbeit, wo Leute am nächsten Tag kamen und die sahen aus wie Brad Pitt. Das heißt, das Gesicht war einfach glatt, weil einfach dieser Trauma weg ist oder halt eingeordnet wurde. Und da ging es immer darum, flip, flip, flip. Das heißt, irgendwas Negatives, wie kann man es wieder gut machen oder wie Anton auch gesagt hat, ein Gift zu einem Gegengift und allen machen und so. Ne? Und nach dieser Session bin ich ich habe mich am meisten über Tankstellenmitarbeiter aufgeregt, ne? Und habe gesagt, okay, der Gewinner sucht die Schuld bei sich selbst. Ich werde heute reingehen und der freundlichste Elvis aller Zeiten sein. So, dann gehe ich da rein zu einer Tankstelle, wo ich immer bin, wo ich ihn nicht mag. Und ich habe gelächelt bis zum geht nicht mehr. Und der war am Anfang grimmig, weil ich ja immer grimmig war. Ich war ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Auf einmal hat er angefangen zu lächeln. Und dann meinte er, willst du bar bezahlen oder mit Karte? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich wollte ein Getränk haben und habe aufgemacht und hatte da noch einen Coin aus Marokko. Und habe dann gesagt, boah, ich würde gern bezahlen, bar, aber ich habe nur marokkanische Münzen. Aber wolltest du so sympathisch sagen? Dann sagt er zu mir, ich habe bei einer Rallye in der Wüste Marokko mitgemacht. Und auf einmal sind wir beide Freunde geworden. Das heißt, so, wann war das? Und so, das war voll krass. Und hätte ich gar nicht diesen freundlichen Mut gehabt, hätte ich das gar nicht mit der Mütze erzählt, weil ich wollte irgendeinen coolen Spruch zu sagen und so weiter und so fort. Und auf einmal erzählt er mir seine Lebensgeschichte und so und dann, wie er in der Tankstelle gelandet ist und so weiter. Und seit da habe ich gemerkt, hey, ich forme meine Welt selber und wenn jemand unfreundlich ist, dann hat er Probleme mit sich selbst und nie mit mir. Deswegen nehme ich auch nichts persönlich.
Ja.
Aber es hat halt viel voll gemacht.
Interessant. Ich hatte mal eine ähnliche Erfahrung. Ich habe viele Jobs in meinem Leben gemacht und ich war auch mal Immobilienkaufmann. Und ich kam einmal zu spät und ich hatte einen großen Kunden, also dem gehörte halt Lüneburg. Und ich war halt spät, weil ich im Stau steckte. Und als der mich schon gesehen hat, er sagte, hier in Deutschland kommt man nur mit Pünktlichkeit weiter. Und ich dachte, okay, ist gelaufen, die ganze Scheiße. Und dann war das ähnlich wie bei dir. Wir hatten so einen Berührungspunkt. Er hatte Lehramt studiert und ich halt auch. Und da haben wir, weil ich halt auch wie du offen geblieben bin und entspannt, dadurch haben wir so eine Verbindung geknüpft zusammen. Alter, der hat so ein fettes Trinkgeld hinterlassen.
Wow.
Also der hat auch sein Auto immer nie abgeschlossen, Elvis, weil ihm das alles scheißegal war.
Ja.
Und was ich sagen will, ist einfach, wenn man geduldig ist, findet man mal einen Draht zu einem Menschen.
Ja.
Und das war bei dem auch so.
Wahnsinn. Okay, Harold, erzähl uns mal ein bisschen, du bist ja auch aktiv auf YouTube, auf TikTok. Erzähl uns ein bisschen, was für Content du machst. Also, wann hast du angefangen, den Content zu machen und was ist so, wie würdest du dich selber beschreiben?
Ich habe, glaube ich, 2001 oder 2002 angefangen und ich habe einfach auf TikTok angefangen, auf Empfehlung eines Freundes. Ich wollte das gar
2001?
Nicht. 2001? Ja, 2021.
21, okay.
Ja.
Alles gut.
Ja. Und ich habe auf Empfehlung eines Freundes angefangen. Ich wollte sowas nicht. Ich bin nicht so der Showmaster, der in die Mitte geht und sowas erzählt, dachte ich. Und ich habe dann einfach angefangen, indem ich meine Manga-Sammlung gezeigt habe, indem ich meine Top 10 Manga-Künstler gezeigt habe, indem ich Laien erklärt habe, warum dieser Künstler besser zeichnet als der andere, was den auszeichnet. Ich habe die Merkmale der einzelnen Künstler besprochen.
Also viel auf das Handwerk des Mangakas.
Weil das hat keiner gemacht. Und bis heute macht das noch eigentlich keiner. Zumindest nicht so wie ich. Weil ich habe das nicht nur mit den Augen eines Manga-Zeichners beurteilt, sondern mit den Augen eines Künstlers. Weil ich selber zeichne, weiß ich, was billige Tricks sind zum Beispiel, was Künstler machen, um eine Abkürzung zu gehen, was bewundernswert ist. Und ich konnte das aus Perspektiven beurteilen, die viele andere nicht haben. Und ich habe halt das Ganze mit meinem Lehrerjob kombiniert. Ich war damals noch in der Schule aktiv. Ich habe das auf eine pädagogische Art gemacht. Ich habe versucht, denen das beizubringen, weil ich einfach meine Begeisterung mit denen teilen wollte. Ich wollte denen zeigen, hey, so funktioniert das. Guck mal, das ist faszinierend. Weil Kunst war immer so eine Welt für mich alleine. Es war nicht elitärisch, aber man musste schon genau hingucken, um zu verstehen, warum ist der was Besonderes. Und ich wollte den Leuten diese Welt zeigen, guck mal, was der gemacht hat, das ist so ein Kunststück, das kann keiner. Und das wollte ich den Leuten verständlich machen. Und irgendwann bin ich dann von Anime-Content, Manga-Content dann rübergegangen, auch zu normaler Kunst. Warum ist Michelangelo was Besonderes? Warum muss man Da Vinci kennen? Warum ist die Mona Lisa overrated oder warum ist sie das nicht? Und ich habe das immer versucht, auf verspielte Art und Weise zu machen und den Leuten hat es gefallen.
Und würdest du dich mehr so als Kunst-Creator oder mehr so als Anime-Manga-Kunst-Creator definieren?
Eher als Anime- und Manga-Kunst-Creator, weil ich, schau mal, das Interessante ist...
Tut mir leid, dass ich gerade versuche, so einen Schubladen zu stecken, aber ich will gucken, was daraus entsteht. Alles entspannt.
Also Kunst ist für mich das Wichtigste. Ich beurteile Mangas eher nach künstlerischen Standpunkten, unter ist er anders, ihm ist die Story wichtiger und ich bin auch oft bei ihm. Ich sehe das auch so, dass die Story wichtiger ist. Die Story aber beurteile ich auch, aber nicht bei allen Werken, bei Werken, die mich interessieren. Ich lese nicht nur viele Stories, ich habe angefangen zu lesen, weil ich selber schreiben wollte. Und deswegen habe ich mir geguckt, was benutzen die Erzähler für Tricks, die größten Erzähler der Menschheitsgeschichte, was benutzen die für Tricks? Warum ist Kafka was Besonderes? Warum ist er ein Diamant unter den Schriftstellern? Warum ist diese Erzähltechnik besser und die? Und das hat mir viel dabei geholfen, Animes und Mangas zu analysieren. Und die Leute bekommen halt oft Gesichtspunkte zu sehen, die sie bei anderen eben nicht bekommen. Weil ich das mit den Augen eines Künstlers und Schriftstellers sehe. Also jemand, der die Wege des Manga-Künstlers geht. Weil Manga-Künstler ist ja sowieso einer der besondersten Berufe überhaupt. Es reicht nicht, gut zu zeichnen. Du musst auch Geschichten schreiben können. Und deswegen ist das so krass und berührt so viele Leute.
Ich habe eine Frage an dich, habe ich mir heute nochmal, also diese Frage stelle ich mir sehr, sehr oft, vielleicht kannst du sie mir beantworten.
Erzähl.
Ich habe mich heute noch darüber gefragt, meinst du, die malen ein Manga-Panel und dann machen sie erst die Sprechblasen oder wissen sie schon vorher die Sprechblasen oder machen sie erst den Text, messen den ab? Woher wissen die, wie viel Sprechblase die benutzen können, ohne ihr Bild kaputt zu machen?
Also in der Regel benutzen Manga-Zeichner ein Storyboard. Das heißt, sie zeichnen mit Bleistift schon mal alles vor, schreiben die Sprechblasen rein und so weiter. Okay. Und erst dann wird das adaptiert in Tinte oder in digitaler Kunst, wie das heute manchmal auch üblich ist. Und ja, so wird das festgestellt. Wahnsinn. Aber manche Künstler sind auch ganz anders. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel gar keine Vorzeichnungen und legen direkt in Tinte los. Solche Leute gibt es auch.
Wahnsinn. Ich habe heute erfahren, dass Akira Toriyama 14 Jahre lang mit demselben Stift gezeichnet hat.
Naja, sein Stift war sowas Besonderes, Elvis. Ja. Normalerweise nimmt man einen Stift, wie man ihn kauft halt und malt damit. Aber Toriyama hat so das Ende des Stiftes so abgeschnitzt mit so einem Messer, weil das etwas kürzer ist und perfekt in seiner Hand liegt.
Wahnsinn.
Und damit hat er ein Leben lang gemalt und es gab Leute, die haben gesagt, ey Toriyama, probier mal diesen Stift, der ist besser oder mit dem kannst du Promotion machen und so eine Scheiße. Aber er hat immer nur seinen eigenen benutzt, bis er dann schließlich zur digitalen Kunst übergegangen ist.
Also hat er am Ende digital gezeichnet?
Ja, er hat ab 2003 oder 2004 hat er digital angefangen zu zeichnen.
Und was? Die Buu-Saga oder?
Nee, die Dragon Ball, wie wir es kennen, im Manga-Form, ist komplett noch handgezeichnet.
Ja.
Digital waren dann die späteren Cover von neueren Manga-Editionen, die hat er dann digital gezeichnet.
Okay.
Und das Interessante ist, er hat gesagt, er würde aufhören, überhaupt zu zeichnen, wenn er nicht angefangen hätte, digital zu zeichnen, weil das so eine neue Liebe in ihn entfacht hat, eine neue Herausforderung.
Ah, interessant. Ich habe auch mal gelesen, dass er verzweifelt ist an den Punkten von Cell, dass ihn das komplett fertig gemacht hat, ne?
Ich kann dir jetzt genau an Ort und Stelle genau Kapitelnummer und dies und das sagen, wo er vergessen hat, bei Cell diese Punkte
einzuzeichnen.
Ich bin der Nonplusultra-Dragon Ball-Fan.
Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, aber zum Thema Zeichnen und warum Kafka ein Diamant ist, kommen wir gleich noch. Was ist so dein Traum? Das ist immer so meine Lieblingsfrage, wenn ich Menschen kennenlerne. Was ist dein Traum?
Guck mal, für mich ist Akira Toriyama so ein Künstler wie Michelangelo. Er hat unzählige Menschen berührt. Und das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte Menschen berühren und Menschen begeistern für die Begeisterung, die ich in mir habe. Meine Kreativität ist wie so ein Feuer und ich möchte so viele Leute wie möglich damit anstecken. Und das ist so ein Paradox manchmal, weil Kunst ist immer meistens ein einsamer Weg. Man ist einsam in seinem Zimmer, man muss sich Zeit nehmen, einsam zu sein, um Kunst zu erschaffen. Aber ich möchte halt den Spieß umkehren und so viele Leute wie möglich damit erreichen.
Hm. Und willst du dich auch dem Schicksal hingeben, dass du erst was bist, wenn du gestorben bist?
Niemals. Nie und nimmer.
Ist ja bei Künstlern ja auch meistens so, weil dann kannst du es ja nicht mehr machen.
Es ist oft so, aber nicht meistens. Und was bringt mir das, wenn ich nach meinem Tod berühmt werde? Das reicht mir nicht.
Mhm.
Nee. Also ich habe mir vorgenommen, bis 35 schon weltweit anerkannt zu sein.
Hättest du, also wenn du so einen abgefuckten Manager hättest, würde ich dir sagen, wir machen Fake-Tod und dann kannst du nochmal genießen auf den Malediven, während deine Leute dich hypen.
Ja, wer weiß.
Aber sag mir mal, warum ist Kafka denn ein also schöner Traum, warum ist Kafka ein Diamant? Was ist an seiner Erzählkunst so besonders?
Es hat davor und danach nichts gegeben, was ähnlich ist. es gibt Leute, wo du siehst, sie sind das Produkt einer Evolution. Zum Beispiel, es gab Toriyama und dann gab es viele Nachahmer, die was Ähnliches gemacht haben. Du kannst genau sagen, zum Beispiel bei Jujutsu Kaisen kann man genau sagen, er wurde von Togashi inspiriert. Oder bei Black Clover weiß man, er wurde von denen und denen inspiriert. Aber bei Kafka kann man das nicht richtig sagen. Er war ein großer Fan von Nikolai Gogol, den kennst du vielleicht auch, russischer Schriftsteller. Er war ein Fan von ihm, aber er ist so ein krasses Original, dass man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, er wurde von dem und dem inspiriert.
Hm.
Und was hast du von Kafka gelesen? Hast du die Verwandlung gelesen, Elvis?
Das weiß ich nicht mehr.
Scheißegal.
Aber ich weiß, dass ich dümmste Buch, was ich gelesen habe, war Steppenwolf von Hermann Hesse, wo ich mich so durchgequält habe.
Alter, ich hab mich auch durchgequält.
Aber vielleicht, wenn man es heute liest, fühlt man es anders, ne?
Vielleicht. Ich habe es gelesen, als ich jung war, aber mein Deutschlehrer hat das immer gelobt. Ich fand es mittelmäßig. Wenn du Hermann Hesse-Fan bist, der auch Steppenwolf geschrieben hat, musst du Siddhartha lesen. Siddhartha, danach bist du ein anderer Mensch. So.
Mhm.
Also ich kenne Leute, die Säufer waren, die haben das Buch gelesen, danach waren die...
Siddhartha.
Siddhartha, ja. Mhm. Also Siddhartha wird das geschrieben. Ja, das ist eine buddhistische Erzählung.
Mhm.
Und Alter, Henry Miller, ein amerikanischer Schriftsteller, hat mal gesagt, das zu lesen ist besser als die Bibel zu lesen.
Mhm.
Jedenfalls... Bei Kafka konnte man keine Ursprünge richtig feststellen. Na klar kann man, wie gesagt, ein paar kleine Feinheiten feststellen, aber er ist halt so ein glänzender Diamant, weil er eben eigenständig glänzt. Und als Verwandlung kann ich dir empfehlen, die Verwandlung ist sein krankestes, bestes, heftigstes Buch und es hat nur, jetzt kommt's, es hat nur 60 Seiten und diese 60 Seiten haben einfach 100 Jahre Literaturgeschichte geschrieben. Also 100 Jahre danach wurden davon krass beeinflusst. So, und er benutzt keine Metaphern, er war Anwalt, er hat Jura studiert und man merkt diesen juristischen Schreibstil. Er schreibt sehr, sehr genau und keine Metaphern, er schreibt es berichtartig und hat doch so viel mehr Emotion als jemand, der die krankesten Metaphern benutzt, der kranke Symbolik benutzt. Der Mann hat einfach sein Leben da reingesteckt. Hm. Jeder Satz schreibt, interpretier mich, interpretier mich. Ich habe doppelten und dreifachen Boden. Und das ist einfach eine Erfahrung. Ich habe gerade Gänsehaut, während ich das sage. Also
okay.
60 Seiten sind fast gleichzustellen mit James Joyce. James Joyce wird immer als der wichtigste Autor der letzten 100 Jahre angesehen. Aber er hat ein tausendseitiges Buch geschrieben. Kafka hat was Ähnliches mit nur 60 Seiten erreicht.
Ja.
Das ist heftig.
Das ist das, was ich auch online gesagt habe. Ich bin ja, desto mehr ich weiß ja, dass ich nichts weiß. Und ich habe ja gelernt, ich habe ja gelernt im Leben, also ich gebe niemandem Ratschläge und ich weiß, es gibt verschiedene Menschentypen, verschiedene Zielgruppen und so weiter und so fort. Wenn man so ist, wie ich glaube, ich jetzt uns beide, weil wir auf dem Sofa sitzen, wahrnehme, dann ist es auch so, ich glaube, wir lieben es, wenn uns jemand Bilder erzeugt und sie weiterlaufen lässt. Mhm. Das hatte ich auch letztens mit Ruffy zum Thema Toriyama. Toriyama hat nie viel Content gemacht, also nie viel Inhalt gemacht im Sinne von Orgien an Texten, wie es jetzt in anderen Werken ist, sondern die Bilder konntest du so schnell lesen, dass sie auf einmal, also in meinem Kopf haben sie sich bewegt.
Richtig.
Oder was Toriyama auch konnte ist, wenn eine Faust angetäuscht wird, ist auf einmal ganze Manga stehen geblieben, als ob der ganze Raum.
Ja.
Und dafür bewundere ich ihn in seiner Zeit, wo er war, was er gemacht hat.
Ja.
Also dass er so ein Pionier war, dass er es so gemacht hat und das ist das, was du auch gerade meintest mit Kafka. Kafka hat es halt geschafft, dass es in deinem Kopf weitergeht.
Richtig.
Ein Satz ist zu Ende und du liest ihn weiter und
richtig,
so weiter. Ne?
Ja.
Zum Thema, weil du gerade darüber erzählt hast, ich musste gerade an Paulo Coelho denken, weil er auch, ja, wie nennt man diese Krieger des Lichts und
Der Alchemist hat er geschrieben, ne?
genau, und er ist halt so ein Symbolikfanatiker. Das heißt, er schreibt ja erst ein neues Buch, wenn er eine weiße Feder irgendwo findet, ne? Und ich wusste das gar nicht von ihm so. Diese Krieger des Lichts sind ja auch, ich habe einen Kumpel, der war auch mal einer und so, aber der wollte mir nie erzählen, was das ist. Also es scheint wohl irgendwie sowas, irgendwie ein bisschen so mit guter, böser Macht Hardcore-Sachen zu sein. Was ich aber cool fand, Alchemist wird ja immer gesagt, wird immer gesagt. Und ich bin so einer, ich lese das Buch erst, wenn es mir fünfmal gesagt wird. Das ist so mein Aberglaube.
Okay.
Das heißt, fünfmal muss ich
Du
es.
willst,
Also
dass ich es dir jetzt sage? Oder dass ich es dir abrate? Was willst du?
nee, nee, nee,
Ach
nee, nee,
so.
pass auf. Du sagst mir zum Beispiel, wie hieß das Buch gerade?
Siddhartha?
Siddhartha, so, pass auf. Entweder höre ich es von dir noch fünfmal oder ich höre es noch von vier anderen oder zweimal von dir und dreimal von anderen. Dann bin ich mal so weit. Und bei Alchemist war es genauso. Alle haben gesagt, lies es, lies es, lies es, lies es. Und es kam dann in dem Moment, wo ich es am meisten gebraucht habe. Ich habe es in PDF-Form gelesen, irgendwo gratis PDF. Es hat so einen Spaß gemacht. Aber ich hätte es keinen Tag vorher und keinen Tag danach lesen können.
Ja.
Es hat mich da in diesen Lebensphase so gecatcht.
Ja.
Weil es gezeigt hat, dass oftmals die Dinge, die wir lieben, näher sind, ist ja auch ein bisschen so Attack on Titan Plot,
Ja,
ne,
ja.
als das, was wir suchen.
Es ist faszinierend. Also, du glaubst nicht, wie viele Parallelen zum Beispiel Siddhartha und der Alchemist haben. Siddhartha ist einfach, wie soll ich
Wie
sagen?
wird's geschrieben?
Boah, Siddhartha.
Ah, okay.
Siddhartha so.
Okay, ja.
Und,
Klingt indisch.
ja, es ist
Ja.
indisch, es ist eine indische Erzählung sozusagen. Es hat auch nur 150 Seiten, also es geht relativ schnell und es liest sich so angenehm. Also als ich Siddhartha das erste Mal gelesen habe, habe ich zuerst gemerkt, wie schön die deutsche Sprache sein kann. Weil Hermann Hesse ist wirklich ein Handwerker durch und durch. Er weiß, wie er seine Sätze schmiedet. Und Siddhartha ist einfach so, wie soll ich sagen, die professionellere, weniger Mainstream-Version von Der Alchemist, könnte man sagen. Der Alchemist ist ein grandioses Buch. Und es spricht Dutzende Leute an und es ist für Dutzende Leute ein Türöffner in die Literaturwelt. Großartig. Aber Siddhartha ist dann the next level, Nobelpreisträgerniveau sozusagen.
Wahnsinn. Was mir gerade wieder einfällt wegen Alchemist, weißt du eigentlich, wie der Jakobsweg entstanden ist?
Nein, erzähl.
Guck mal, ich wusste, dass genau das sowas für dich ist. Alchemist spielt ja damals, wo die Mauren ja Spanien erobert hatten, ne? Also wo es Spanien ja damals noch Al-Andalus hieß und muslimisch war. Und warum waren die Mauren denn überhaupt so mächtig damals?
Ey, Elvis, ich schwör's dir, du bringst mich gerade auf 100.000 Brücken, ne? Ich erzähle und dann sagen wir das.
Okay, beantworte mir nur diese Frage, weil dann erkläre ich den Jakobsweg. Warum waren die Mauren damals so heftig und warum sind sie jetzt zum Beispiel die Marokkaner jetzt nicht so eine Weltmacht?
Sehr, sehr gute Frage. Das habe ich mich auch immer gefragt.
Kann ich dir beantworten? Weil die damals komplett auf das Thema Wissen gegangen sind, auf Knowledge. Also in der islamischen Mythologie ist es ja so, das erste Wort, was überliefert wurde, war Ikra. Ikra heißt lies. Genau. Und dann dreimal hat der Erzengel Gabriel gesagt, Ikra zum Propheten. Und er hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und dann ging dieser Satz dann weiter, das ist so eine Sure, lies im Namen dessen, der sich mit der Schreibfeder lehrt und so weiter und so fort. Das haben die Mauren sehr ernst genommen. Dieses Ikra, warum denn von all den Wörtern, also nicht Gottes Großwort, sondern lies, war die erste Offenbarung so. Und das heißt, die haben damals, zum Beispiel auch als Salahuddin Jerusalem erobert hat, den ersten Move, den gemacht haben, immer Universitäten. Also die erste Universität der Welt ist ja also in Tunesien. Und dann, also die haben super viel auf Knowledge geachtet. Und damals, und die Araber sind ja sowieso dafür bekannt, also die arabische Sprache hat ja 1 Million Wörter, während die deutsche 80.000 hat. Deswegen ist ja, das ist total spannend, auch für dich, also der ich ein bisschen kenne, weiß, dass das dich gleich richtig triggern wird. In dieser religiösen Mythologie ist es ja so, ich versuche zwischen Religion und Anime eine Brücke zu schlagen. Jeder Prophet hatte eine Superkraft, okay? Das heißt, Moses hatte die Zauberei, er hat den Stock geworfen, Schlange, Meergestalten. Jesus war der Mediziner. Das heißt, Lepra, Blinde, Tote und so weiter und so fort. Und Mohammed war der Poesie. Das heißt, die Araber haben sich definiert darüber, der höchste Stellenwert, den du damals hattest, waren Poeten. Das heißt, die arabische Welt, und der Koran ist ja auch komplett in Reimform
Richtig,
geschrieben,
auch
ne?
poetisch geschrieben.
Genau, also also es reimt sich alles. Und es gibt ja diese Striche, damit du auch weißt, wie lange ein Wort betont wird, ne? Und das heißt, die Araber lagen den ganzen Tag, also haben viel Wein getrunken, lagen da, was denen ja jetzt heute verboten ist und so, also im Islam, aber lagen da mit Wein und haben halt Dings gemacht. Deswegen interessiert es mich bis heute, die arabische Sprache zu lernen. Nur deswegen haben halt da im Sand gechillt, so habe ich mir das halt vorgestellt, und sich ihre Gedichte gelesen. Und dann kam der Koran, der alles Dagewesene zerstört hat. Mhm. Weil der Koran, und das sagt auch sozusagen, im Koran wird ja auch erwähnt, bringt ein Gedicht, was besser ist als die kleinste Sure, die irgendwie 4 Sätze hat im Koran, und all das ist nichtig. Und das haben die Araber nicht hinbekommen. Der Koran hat ja auch komplett die Quraysh, also Quraysh ist ja die Region dort gewesen, und das höchste Arabisch ist es Quraysh gewesen. Mhm. Und der Koran war nochmal die höhere Form, und es reimt sich, aber dort wird zum Beispiel das Embryo erklärt oder Erbrecht und so weiter und so fort. Wahnsinn. Und dann später die Mauren, ne? Mhm. Die haben damals, war es so, in Bagdad war das Zentrum des Wissens. Das wurde ja dann von Genghis Khan, wurde man sagt heute, dass 90% des Wissens der Araber durch Genghis Khans Armeen zerstört und verbrannt wurden. Ja. So. Und die Leute in Andalusien haben gewartet, was für ein neues Gedicht gedroppt wird in Bagdad. Das waren diese 2 Zentren, okay? Ja. Das heißt, so eine Welt hatten wir damals. Das heißt, und jetzt kommt der Jakobsweg. Der Mönch Jakob in England hat ein Buch zerstört, mhm, und wurde verdammt, zu den Mauren zu laufen und dieses Buch neu übersetzen zu lassen. Mhm. Und deswegen ist er gepilgert über Frankreich, über Spanien zu den Mauren. Die haben ihn empfangen, mit ihm coole Party gefeiert, was auch immer. Und er durfte das Buch, in deren, weil die hatten in England nichts. Also so ein Knowledge, also Silicon Valley versus, keine Ahnung, Beduinenzelt irgendwo in der Sahara. So ein Dings war das. So, und deswegen ist dieser Weg so besonders, weil er wegen einem Buch diesen Weg gelaufen ist, um es wieder, das Wissen wieder zurückzuholen. Geiler, wo wir heute Scheiß einen Download machen.
Heftig, Alter.
Ja, ich war ein bisschen ausgeholt, aber ich wollte dir einmal diese Welt aufbauen.
Ich feier das, Alter. Ich mag, dass du dich für historische und geopolitische Sachen interessierst, Mann. Das ist auch nicht selbstverständlich. Alter, als du Mauren gesagt hast, ey Elvis, kennst du den Film True Romance?
Erzähl mal, vielleicht sagt mir der Name nichts.
Den hat Tarantino geschrieben. Da geht es um einen Typen, der eine Nutte heiratet und versucht glücklich mit ihr zu werden, aber sie liebt ihn wirklich und die sind das perfekte Paar.
Ne, okay, ich muss ich gucken, okay?
Den hat Tarantino geschrieben, das war mal ein...
Also der Plot hat mich ja schon gecatcht. So, ich merke direkt voll der Leid. So. Aber ist es so White Trash, dass sie so arm sind und so?
Nee. Kennst du Pulp Fiction?
Ja.
True Romance war mal ein Teil vom Drehbuch von Pulp Fiction. Ah. Und Tarantino hat das dann gespaltet. Cool. Und das einem anderen Regisseur gegeben, aber das Drehbuch ist immer noch von ihm.
Ach geil.
Und dort gibt es halt eine Szene, da geht es auch um Mauren halt, weißt du?
Mhm. Um die Mauren aus...
Die sind ja nicht nur nach Spanien gekommen, sondern auch nach Italien und so weiter. Ne?
Ach, Wahnsinn.
So, und Bruder, das ist die Sizilianer-Szene. Wenn du schreibst Sizilianer-Szene, dann kommt das auf YouTube und so eine Kacke, ne? Den Film musst du mal gucken, der ist okay, zu geil. Okay. Alter. Und Bruder, das ist so eine verrückte Brücke. Der Held, der... hat sein alter Ego, der heißt auch Elvis.
Witzig.
So, und er guckt in den Spiegel und redet mit dem echten Elvis. Er hat auch diese, kennst du Kill Bill von Tarantino?
Ja, klar.
Da hat doch Beatrix Kiddo, als sie im Krankenhaus war, so eine Elvis-Brille auf.
Ja.
Diese gleiche Brille hat er auch in True Romance.
Oh, das liebe ich bei Tarantino, Alter.
Pass auf, Mann. Und er redet halt mit Tarantino mit
Tarantino, Elvis?
Mit Elvis im Spiegel so. Mhm. Und Elvis stellt sich da als so ein Mörder heraus. Echt? Weil Clarence heißt die Hauptfigur. Mhm. Er liebt halt diese Nutte und er will diesen Zuelter umbringen. Weil die Nutte gehört immer noch dem Zuelter sozusagen. Ja. Und Elvis sagt so, Bruder, ich würde den safe umbringen an deiner Stelle.
Er pusht ihn auch noch.
Er pusht ihn, er sagt so, Clarence, ich habe dich immer geliebt, ich werde dich immer lieben, aber bring den Bastard um. So.
Geil.
So, und irgendwann wird Clarence Vater geschnappt von einem Sizilianer. Und der Sizilianer sagt, ich bring dich um, wenn du mir nicht sagst, wo dein Sohn ist.
Mhm.
So. Und Clarence' Vater weiß, dass er gleich sterben wird. Und er möchte einen schnellen Tod haben, weil er weiß, wenn er gequält wird, plaudert er aus, wo er gehört. Und der Sizilianer hat vorher gesagt, ich weiß, wenn jemand lügt oder nicht lügt. Also sag die Wahrheit. Und Clarence' Vater sagt so, er erinnert mich an dich so. Er sagt so, weißt du, Bruder, ich lese viel. Und ich habe gehört, Sizilianer waren früher blond und blauäugig, aber seit die Mauren gekommen sind, sind sie dunkelhaarig und dunkelaugig.
Weil die vergewaltigt wurden sozusagen, ja.
Er sagt so, deine Ur-Ur-Ur-Oma wurde von einem Mauren vergewaltigt.
Geil.
Und dann drückt er ihn halt schnell auf. Und so rettet er seinen Sohn halt sozusagen.
Wahnsinn, ey.
Das Tarantino sagt, das ist seine Lieblingsszene von allen, die er geschrieben hat.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
die Welt gehört den Mutigen. Also Respekt, was der alles gemacht hat. Ich liebe seine Werke. Ich liebe diese Gewalt, die er da reinbringt. Ich feiere das auch. Und Kill Bill ist ein, ich weiß nicht, wie oft ich es geguckt habe, ein absolutes Meisterwerk.
Ne? Von ihm. Ja. Kill Bill 1 und 2. Kennst du diese Szene, wo plötzlich dieser Anime integriert wird?
Nee.
In Kill Bill 1, wo man so die Vergangenheit von Oren sieht, dieser Killerin.
Ja.
Da sieht man ihre Vergangenheit in Anime-Form. Und es ist so gut gezeichnet, Alter. Er bringt einfach random ein Anime in einen Realfilm rein.
Das ist so geil. So geil. Ja, spannend. Wie geht's jetzt weiter? Also, was sind jetzt so deine nächsten konkreten Steps? Also, was willst du? Also, vielen Dank erstmal für den Ausblick und wir sind ja auch mal wieder abgeschweift, aber das wollte ich auch genauso haben. Was sind so deine nächsten Steps jetzt, also als dich, als Anime, Manga, Kunstcreator? Was möchtest du in nächster Zeit bewegen? Ich mag das immer. Mhm. Ich finde, ich muss noch ein kurzes Intro machen.
Erzähl.
Zwei Sachen. Die Magie des Schreibens. Ich kann sie wissenschaftlich noch nicht erklären, aber werde ich eines Tages. Fällt mir das Beispiel mit Gold ein, erzähle ich dir gleich. Mhm. Erinnere mich gleich an Gold. Mhm. Ich bringe meinen Mitarbeitern immer bei, viel zu schreiben. Bei mir im Büro zeige ich dir auch gleich, ich habe zig Bücher. Ich schreibe alles.
Alles richtig gemacht.
So, ne? Ich schreibe sogar, was ich esse und ich schreibe meine Vision und meine Vergangenheit. Ich schreibe viel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man etwas aufschreibt, wird es real. Als ob so eine Magie dahinter ist.
Das ist wirklich so, Elvis. Also ich schreibe selber Tagebuch. Wenn ich schreibe, erkenne ich mich selbst.
Mhm.
Und ich habe vor Jahren meine Ziele aufgeschrieben, die ich habe.
Mhm.
Alles ist exakt so gekommen.
Also voll süß.
Ich habe sie nicht nur aufgeschrieben, sondern ich habe nicht gesagt, ja, ich möchte Millionär werden. Ich habe gesagt, ich möchte dann und dann das und das erreicht haben. Ich habe Ziele für ein Jahr, für 5 Jahre und für 10 Jahre gemacht.
Sehr geil.
Und alles ist exakt so gekommen, wie ich mir das vorgenommen habe. Also ich habe quasi meine Zukunft predicted. Und du sagst ja auch, du bist so ein Nostradamus. Du hast den goldenen Riecher. Und ja,
ich kann dir gleich sogar eine Methode zeigen, wie man es rückwärts machen kann. Das ist sogar richtig unheimlich. Da kommen sogar, das mache ich immer in meinen Coachings, da läufst du Timeline rückwärts, heißt das.
Mhm.
Das ist das, was ich meine mit Universum. Das ist so gruselig. Du läufst rückwärts und dann auf einmal siehst du, also wir machen immer Warkok, Augen, Ohren. Also du stehst drauf auf dem Blatt Papier und dann frage ich dich, Harut. Und wir alle hier im Raum können es vorher nicht wissen. Das ist so unheimlich. Du sagst 13.05. Einfach so in deinem Kopf. Und dann sage ich, was hörst du? Und dann sagst du Regen. Keiner weiß, woher das kommt. Und dann sage ich, welcher Tag ist. Und dann sagst du Samstag. Und fast in 9 von 10 Fällen, wenn wir in den Kalender gucken, ist es genau ein Samstag. Und wir reden von Jahr 2037. Also das habe ich mehrmals gemacht. Ich habe sogar einmal ich habe ein Coaching gemacht mit einem Gastronomen hier aus Oldenburg. Wenn er es gerade guckt, kann er es auch bestätigen. Er hat sogar gesagt, wenn er den zweiten Laden aufmacht, mit Datum ist es genau an dem Tag passiert. Er hat mich sogar an den Tag angerufen, ich habe heute den zweiten Laden aufgemacht. Und dann hat er sogar, das kann ich jetzt, weil ich ja keinen Namen sage, hat er sogar das Datum gesagt, weil er alle 3 Läden verkauft, er hat auch nicht mal den dritten. Und wie er beim Notar in Hamburg, wir wussten noch gar nicht, warum Hamburg ist, mit seiner Tochter auf dem Schoß sitzt. Und er stand da drauf und ich habe ihn gefragt, was siehst du denn, angefangen zu heulen. Und wir wussten ja alle gerade nicht, was los ist. Kann ja auch sein können, Autounfall oder so, ne? So, und dann sagte ich, bin gerade beim Notar, der angefangen zu beschreiben. Und ich saß halt daneben und habe halt mitgeschrieben und so weiter. Das ist halt rückwärts. Und was du gerade gesagt hast, wenn wir gleich in mein Büro gehen, ich habe sogar aus 2018 eine Seite rausgerissen in einem Bilderrahmen, in einem Zug geschrieben, wo es mir so richtig, richtig schlecht ging. Meine 10 Ziele und lese sie gleich durch, du lass dich tot.
Geiler Scheiße, ich bin gespannt. Wann hast du das geschrieben? 2008?
18.
18.
Also vor 6 Jahren. Und lest jetzt mal durch, denkst du, hey, das hast du doch jetzt heute alles. Das war in der abgefucktesten Zeit meines Lebens. Und deswegen, weil ich alles schreibe, deswegen dieses Intro.
Ja.
Auch Video ist so ein Format. Ich liebe das, festzuhalten und dann eines Tages zu sagen, weißt du noch, wo wir in Oldenburg im Podcast drüber geredet haben?
Ja.
So, und deswegen, was sind in nächster Zeit deine Ziele?
Also ich möchte, wie meine Vorbilder Michelangelo und Toriyama, viele Menschen erreichen.
National oder international?
International. Ich habe einen Roman, Elvis, in der Schublade. Ich habe 3 Jahre dran geschrieben. Nur deswegen habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Dieser Roman ist sozusagen die Spitze des Wissens, das ich aus dem Lesen der Klassiker herauskristallisiert habe. Ich möchte, dass das übersetzt wird, dass das die Barrieren bricht, dass das viele Leute lesen, dass viele Leute fühlen, was ich fühle. Das ist ein großes Ziel, meine Bücher in die Welt zu bringen. Ich möchte Ausstellungen machen. Alter, du musst mal zu mir in den Podcast-Keller kommen. Du siehst ja immer nur das, was du bei Drivers High so siehst.
Mhm.
Aber frag mal unten, wenn du mal so außen rum guckst, das ist eine Gemäldegalerie sozusagen.
Okay.
Das möchte ich den Leuten zeigen. Ich verkaufe meine Bilder schon lange nicht mehr. Als ich angefangen habe mit TikTok und YouTube, habe ich die immer noch verkauft. Ich hatte immer in der Bio Aufträge über Insta und so eine Kacke.
Mhm.
Nie wieder. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das liegt aber auch zum Teil am Creator-Dasein, dass ich das nicht muss, und an Tanoshi, dieser ZDF-Geschichte. Zum Glück muss ich das nicht machen. Ausstellung möchte ich machen, nur damit die Leute es sehen. Und das ist mein Ziel. Kunst, Content noch weitermachen, die Leute ein bisschen wachsen auf Social Media, noch mehr Leuten was über Kunst beibringen. Und Bücherkunst, that's it. Wenn mich immer jemand fragt, ja, und was bist du denn jetzt? Dann sage ich immer, ich bin ein Künstler, der zufällig auch Manga mag, weil ich oft in die Manga-Schiene gedrückt werde. Aber ich bin einfach jemand, der auch Kunst in jeder Form zu schätzen weiß. Und Manga ist eben auch eine einzigartige Kunstform.
Okay, mich erinnert das gerade, ich hatte am Freitag einen Termin mit so einer Google-Agentur. Da meinten die, was machst du eigentlich? Ich so, mir war es immer wichtig, etwas zu machen, was ich selber nicht verstehe. Ja. Weil ich nie so sein wollte wie alle anderen. Ich kann sie gar nicht sagen. Ich so, such den Namen aus, was du willst.
Ja, es ist schwer. Vor allem, man sitzt teilweise zwischen so vielen Stühlen, dass man nicht weiß, auf was man sich fokussiert.
Ich fand aber das alle großen Leute waren so in ihrer Zeit. Keiner konnte sie einordnen.
Ja, richtig. Und das ist was
passiert. Du hast ja gesagt, Kafka war Anwalt und war Schriftsteller, also keiner konnte sie einordnen.
Wusstest du, Kafka wollte, dass seine Werke nach seinem Tod verbrannt werden? Wahnsinn. Also er wollte nicht, dass das veröffentlicht wird. Stell dir mal vor, was wir verloren hätten, wenn das niemals zutage gekommen wäre. Und sein Freund Max Brod hat ihn sozusagen, er hat es gegen seinen Willen gemacht. Also als Kafka tot war, hat er es trotzdem einfach gegen seinen Willen veröffentlicht. Und Bruder, Max Brod, ich küsse dein Herz, Bruder.
geil. Okay, mein Bester. Ich hoffe, die Speicherkarte nimmt noch auf. Ich weiß nicht, ob wir noch draus sind, aber das war bis jetzt geil. Kommen wir zu unserer finalen Frage, auch wenn es mir ein bisschen im Herzen leid tut, aber ich darf ja gleich privat weiter enjoyen, die Gespräche. Die Leute müssen dann Folge 2 abwarten. Ich mag immer so nach einem Jahr so eine zweite Folge zu machen. Was bedeutet für dich Social Media?
Social Media ist für mich einfach das Tor zur Welt. Vor 4 Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, Haro, du erreichst so und so viele Leute, hätte ich gesagt, Halleluja, verarscht dich selber und sowas. Aber wie viele Leute habe ich erreicht? Wie viele nette Nachrichten kriege ich? Wie viele Leute sehen meine Kunst jetzt? Wie viele Leute haben die Chance, meine Bücher später zu lesen? Und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Einfach, obwohl man getrennt ist, trotzdem so vernetzt zu sein.
Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Harut, vielen, vielen Dank.
Danke auch für dich, Elvis, dass du uns hier eingeladen hast.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ciao.
Ciao.